Einen wunderschönen guten Abend, liebe Maria.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobias.
Ja, jetzt sind wir hier und was machen wir hier eigentlich jetzt gerade außer uns zu unterhalten oder worüber werden wir uns jetzt unterhalten in diesem Podcast?
Wir werden dafür sorgen, dass du endlich mal das Silmarillion liest und damit endlich dein Posten als erster Vorsitzender endlich berechtigt ist.
Ah, ich wusste doch, es hat irgendwie einen Haken. Also verstehe ich das richtig, du liest mir in diesem Podcast also einfach das Silmarillion vor. Das finde ich sehr großartig, weil bei Achim Höppner schlafe ich gerne ein. Er hat eine so schöne Stimme.
Ja, weil ich so gut vorlesen kann, genau.
Du meinst wohl nicht etwa, ich muss selbst lesen?
Doch, du musst für jede Folge einen Teil des Silmarillions lesen.
Na toll.
So ist das leider.
Aber es ist so langweilig und so trocken.
Dafür hast du ja mich. Ich werde das Ganze so wunderschön für dich aufbereiten und dir alle Fragen beantworten, die dir jemals kommen können.
Na gut, dann fangen wir doch erstmal ganz kurz an. Was erwartet die zuhörenden Personen bei diesem Podcast, außer dass ich zwischen den Podcast-Folgen immer ein Kapitel lesen muss?
Also, wir möchten, ich möchte, dass nicht nur Tobias das Silmarillion liest, sondern auch ihr da draußen. Denn wie Tobias eben schon gesagt hat, Silmarillion denken selbst eingefleischte Tolkien-Fans häufig, oh, das ist doch so langweilig, das ist ja wie die Bibel, da passiert ja gar nichts, da heißen ja alle Leute gleich.
Nee, anders. Alle Leute haben irgendwie 1000 Namen.
Ja, das auch. Beides.
Yes, ist noch schlimmer.
Ja, so war der gute Herr Tolkien eben. Und damit ihr endlich das Silmarillion lesen könnt, gibt es jetzt diesen Podcast, in dem wir euch quasi sanft dadurch führen und immer erklären, wer ist da, wann war das, was passiert da eigentlich, wer ist eigentlich mit wem verwandt, wer heißt eigentlich wie und euch so die Lektüre eben ein bisschen erleichtern. Außer möchten wir gerne das Silmarillion einordnen in Tolkiens Gesamtwerk, ins Legendarium. Denn, wie vermutlich alle von euch wissen, ist das Silmarillion ja verbunden mit dem Herr der Ringe, mit dem Hobbit und all den anderen Sachen, die Tolkien geschrieben hat oder vielen Sachen, die Tolkien geschrieben hat. Und da möchten wir eben einordnen, wie gehört das alles zusammen?
Aber vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz auch die abholen, die das Silmarillion ja schon gelesen haben. Weil ich glaube, auch für die könnte das ein durchaus interessanter Podcast werden. Und ich meine, ihr habt ja allein schon die Möglichkeit, noch mal zu erleben, live zu erleben, wie jemand, ich greife einfach mal voraus, von dem, was man ja auf dem Ting mir berichtet hat, wie jemand noch mal zum ersten Mal das Silmarillion und die ganzen Facetten dieses Werkes zum ersten Mal erleben darf.
Hui.
Ich bin mal sehr gespannt, ob diese riesengroße Ankündigung vom Ting so stattfindet. Übrigens auch, dass das Ting ist auch dahingehend sehr witzig, weil auch der Tollcast wurde 2018 auf dem Ting im Prinzip eingetütet.
Aha, das ist eine neue Information für mich.
Ja, und zwar mit der Idee des Tollcasts bin ich ja schon, also dem ersten Podcast der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, bin ich schon sehr, sehr lange schwanger gegangen. Und hatte mir überlegt und dann mir auf dem Ting mal mit Malte und Dennis geschnappt und gefragt, ob sie mitmachen würden. Und dann haben wir uns auch gleich den Namen überlegt, auf einer gemütlichen Runde mit dem König und seiner Tänzerin und noch eine Handvoll andere, die oben auf der Veranda saßen. Und jetzt kam irgendwie auf dem Ting 2021 das Silmarillion, betreutes Silmarillion lesen.
Ja, weil Marcel wieder Dinge in Räume rufen musste. Ja.
Ja, aber du hattest es ja am Anfang angeboten.
Ja, aber es war nicht so ganz ernst gemeint. Und auf einmal lief ich mit einem Mikrofon, einem mysteriösen Kasten und vielen Kabeln über das Rittergut.
Ja, und jetzt hast du deinen eigenen ersten Podcast. Sollen wir vielleicht noch ganz kurz ein paar Infos zu uns geben, für die uns nicht kennen?
Oh ja, bitte.
Ladies first. Also, Maria, stellen Sie sich doch mal bitte kurz vor.
Ich heiße Maria Zielenbach. Ich promoviere gerade in Amsterdam im Bereich historische Linguistik, also historische Sprachwissenschaft. Ich bin in der DTG seit 2014, seit ich studiere, und bin dann relativ schnell sehr aktiv geworden und bin dann auch relativ schnell in den Vorstand gekommen und kümmere mich seitdem um die Stammtische, bin eigentlich auf allen Veranstaltungen, wo wir irgendwie sind, mache Webseite, schreibe Artikel.
Aber das heißt ja auch, wenn du dich da mit der Sprache auskennst, wirst du mir auch helfen können, wie man diese ganzen schönen Namen dann auch korrekt ausspricht.
Ja, ich hoffe
doch. Sehr gut. Wenn wir beim Tollcast immer das Adapedia-Roulette haben und dann so diese ganzen elbischen Namen, nicht so, keine Ahnung, wie man die ausspricht, sage ich immer, Annika, für außen, dann kann ich vielleicht mal in der nächsten Tollcast-Folge irgendwann auch die Namen selbst sprechen und muss nicht immer andere vorschieben, weil vielleicht ist es bis dann auch so ein Running Gag, dass es egal ist.
Wobei ich da selber auch sehr schlecht bin, nämlich ich frage tatsächlich auch manchmal nach bei anderen Leuten.
Gut, dann sollten wir vielleicht irgendwann mal Helmut für eine Sonderfolge einladen, der uns vielleicht mal diese ganzen elbischen Namen erklärt und wie man sie vielleicht...
Der liest einfach den kompletten Index hinten im Silmarillion vor. Wir sprechen nach.
Genau, so immer dreimal. Ich weiß nicht, ob Dennis das war, der meinte, wir könnten ja mal aus der Gerd Heidenreich Lesung alle elbischen Wörter rausschneiden und dann auf so einen riesen Mischpult legen und immer wenn irgendwie so ein elbischer Begriff kommt, einfach auf die Taste drücken und ihn so einsprechen lassen. Ich so, okay, dann mache ich aber nichts anderes mehr. Aber gut, lassen wir das. Und dann vielleicht noch zwei, drei Worte zu mir. Tobias Michael Eckrich, erster Vorsitzender der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Asche auf meinen Tomaten. Kein Silmarillion gelesen bisher. Ich weiß nicht, wie häufig ich es angefangen habe. Ich glaube, ich kann nachvollziehen, warum viele Menschen sagen, der Herr der Ringe ist nicht für mich. Die ersten 100 Seiten sind nur Landschaftsbeschreibungen. Beim Herr der Ringe hat mich das nicht gestört. Beim Silmarillion, diese ganze Schöpfungsgeschichte, funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Und dann habe ich dann irgendwie nie den Weitblick gehabt zu merken, das geht nicht immer so, sondern das ist irgendwie wohl nur so das erste Zeitalter und dass es dann danach irgendwie eigenständige Geschichten gibt. Und da wäre jetzt so meine erste Frage an dich, Maria, wie ist das Silmarillion aufgebaut?
Ja, dazu muss ich hier mal scrollen. Dazu muss ich mal kurz nachdenken. ihr könnt euch ja selber mal, falls ihr gerade kein Fahrzeug lenkt, das Silmarillion eurer Wahl in die Hand nehmen. Tobias, ich hoffe, du hast auch ein Silmarillion dabei.
Nein, das ist jetzt alles unter der Bibliothek.
Also, falls ihr jetzt das Silmarillion aufschlagt, dann habt ihr erst ein Vorwort von Christopher Tolkien, der das herausgegeben hat. Und dann gibt es die Ainulindale. Das ist die Geschichte, die Tobias so furchtbar langweilig findet, nämlich die Schöpfung der Welt, wird da erklärt. Danach kommt dann die Vala Quenta, die meisten Leute noch langweiliger finden als der Ainulindale. Das ist nämlich quasi nochmal die Ainulindale, nur jetzt in noch langweiliger. Danach kommt die Quenta Silmarillion. Das ist eigentlich der Hauptteil. Das ist auch der größte Teil. Ich glaube, macht irgendwie 80% des Silmarillions aus. Das ist die eigentliche Geschichte mit der eigentlichen Action, wo es dann da um die Geschichte der Silmarilli geht. Wenn die dann vorbei ist, kommt die Akalabeth, die ich gerade vermutlich schon falsch ausgesprochen habe. Das ist die Geschichte von Numenor. Numenor kennen jetzt alle, dank der Amazon-Serie, die da wohl irgendwas mit zu tun haben soll. Und danach kommt von den Ringen der Macht und dem dritten Zeitalter. Und das ist quasi eine Verknüpfung von Silmarillion und Herr der Ringe. Da wird quasi der Herr der Ringe eingeordnet in das Gesamtkonzept von Tolkiens Mittelerde. Und danach kommen noch ganz viele Indexe beziehungsweise Anhänge, nämlich einmal zur Aussprache der Elbennamen. Dann gibt es ein langes Namensregister, was sehr wichtig ist. Dann Elemente in den Quenya und Sindarin-Namen, also quasi ein kleines Wörterbuch. Und dann auch sehr wichtig, die Stammbäume, in denen die Stammbäume vieler Charakter aufgeführt sind. Und dann gibt es noch einen Stammbau zu den Sonderungen der Elben. Da geht es um die verschiedenen Elbenvölker. Und dann gibt es eine Karte von Beleriand, beziehungsweise hoffentlich, ich weiß gar nicht, ob alle deutschen Ausgaben Karten von Beleriand dabei haben. Ich hoffe sehr, weil ansonsten wird es sehr schwierig. aber so ist
ich
es glaub, immer.
Ich glaube, die Digi hat noch eine Handvoll.
ein paar Kisten. Genau, also es ist quasi, es gibt
wir können es ja, mir fällt mir gerade, wir können es ja so machen. Wer die Karten nicht hat, der kann mal auf der Webseite silmaria.de einfach das Feedback-Formular nutzen und uns eine Nachricht schicken. Dann sorge ich dafür, dass ihr eine Karte von Valerian nach Hause geschickt bekommt, damit ihr auch entsprechend mitmachen könnt.
Das ist sehr, sehr gut, weil ich wollte nämlich auch sagen, es wäre toll, wenn ihr euch eine Karte besorgt. Leider gibt es keine mehr zu kaufen. Problem gelöst.
Schauen wir mal. Also die ersten 10 auf jeden Fall, je nachdem, wie viele wir noch da haben. Also die ersten 10, die sich melden, werden auf jeden Fall eine dieser Karten von mir persönlich zur Post gebracht und aufgegeben zugeschickt bekommen.
Wunderbar. Gut, was wollte ich sagen, bevor du über Karten sprachst? Also das Silmarillion ist quasi nicht nur eine Geschichte, sondern viele einzelne Geschichten mit vielen unterschiedlichen Charakteren. Und das führt vermutlich auch dazu, warum so viele Leute ein Problem haben, das Silmarillion zu lesen, weil es eben keinen Haupthelden gibt oder zumindest nicht so richtig, wie man das sonst so von Fantasy-Romanen kennt, mit dem man irgendwie mitfiebern kann, sondern hat immer andere Leute, in die man sich hineinversetzen muss und so weiter. Und es wird ein sehr langer Zeitraum, mehrere hundert Jahre, eigentlich mehrere hunderttausend Jahre wird erzählt, was passiert. Und das Silmarillion ist quasi, könnt ihr euch vorstellen, wie die Legenden zum Herrn der Ringe. Also was die Leute im dritten Zeitalter, beziehungsweise die Elben im dritten Zeitalter, wie haben die sich ihre Vorgeschichte vorgestellt oder was haben die überliefert aus ihrer Vorgeschichte? Das ist das Silmarillion.
Gut, aber ich kann ja auch den Herrn der Ringe und Co. gelesen haben ohne das Silmarillion. Also kriege ich wirklich viel oder verstehe ich Sachen anders oder besser, wenn ich das Silmarillion gelesen habe, nachdem ich den Herrn der Ringe /Hobbit gelesen habe? Oder ist das einfach wirklich nur weitere Geschichten aus Mittelerde?
Das kommt tatsächlich darauf an, welche literarische Wirkung du gerne haben möchtest. Also der Herr der Ringe ist ja dafür bekannt und viele Leute sagen auch, dass es eine seiner größten Stärke, dass es quasi so eine Tiefe hat. Also man weiß immer, es gibt ganz viele Geschichten davor, aber die werden immer nur so angedeutet und aber nie erklärt. Es wird zum Beispiel, Aragorn erzählt einen Teil aus der Geschichte von Beren und Lúthien und man weiß, okay, es gibt diese beiden Personen, aber man weiß nicht, was da noch so drumherum ist. Und im Silmarillion werden diese Geschichten dann eben erklärt. Und Tolkien selbst war der Meinung, man bräuchte das Silmarillion, um den Herr der Ringe zu verstehen. Ich bin anderer Meinung. Ich denke, der Herr der Ringe und auch der Hobbit können sehr gut für sich alleine stehen. Aber wenn man eben diese Vorgeschichte gerne wissen möchte, dann muss man das Silmarillion lesen.
Also bin ich sehr gespannt, ob ich danach auch den Herrn der Ringe in einer ganz anderen Augen sehe, als jetzt ohne das Silmarillion.
Das weiß ich nicht. Ich kann dir aber versprechen, dass du Elben in einem ganz anderen Licht sehen wirst.
Okay, ich bin sehr gespannt. Ja, du hattest es ja gerade angesprochen, als du über Numenor geredet hast, dass wir das Ganze auch mit einem gewissen Hintergrund machen, weil wir wollen natürlich, dass die Menschen da draußen bestmöglich vorbereitet werden auf die Amazon-Serie, die ja irgendwie im Silmarillion jetzt spielt, voraussichtlich zweites Zeitalter.
Ja, also das Silmarillion umfasst teilweise auch das zweite Zeitalter. Es geht allerdings eher um das Zeitalter vor den Bäumen, das Zeitalter der Bäume und das erste Zeitalter. Was das alles ist, weiß man dann, wenn man das Silmarillion gelesen hat. Und danach kommt dann das zweite Zeitalter mit Numenor und so weiter. Das ist aber quasi erst nach der eigentlichen Handlung, also nach der Quenta Silmarillion, beginnt erst das zweite Zeitalter. Trotzdem ist es aber sinnvoll, wenn man, wie gesagt, die Vorgeschichte zu Herr der Ringe und Hobbit wissen möchte, muss man eben ganz am Anfang anfangen, weil sich das eben immer weiter so aufbaut. Also man kann bestimmt auch nur die Akalabeth lesen, ohne das Silmarillion komplett gelesen zu haben. Man wird es aber eben dann anders verstehen, als wenn man vorne angefangen hat. Von daher denke ich, dass wenn man eben sagen möchte, ich möchte diese Serie sehen und vorher das Buch dazu gelesen haben, dann sollte man das Silmarillion lesen.
So bin ich übrigens auch zum Herrn der Ringe gekommen. Ich hatte zwar den Hobbit gelesen, wenn man mir den mal in die Hand gedrückt hatte, aber als dann 2000 der erste Trailer zum Herr der Ringe-Film in die Kinos kam, dachte ich auch so, wenn es da zu einem Buch gibt, dann möchte ich definitiv erst das Buch lesen und mir dann den Film angucken. Nach dem Motto, ich möchte mir als erstes die Figuren in meinem Kopf zusammenbauen und sie aussehen lassen, wie ich denke, dass sie aussehen, und sie nicht gleich von vornherein vorgeben. Und habe es dann auch tatsächlich geschafft, für mich als zu dem Zeitpunkt sehr leseunwilligen Jugendlichen mir den Herrn der Ringe durchzulesen. Und wie so schön heißt, nach den ersten 150 Seiten wird's einfacher.
Dann sollte es im Marien überhaupt kein Problem für dich sein.
Okay, ich bin sehr gespannt.
Nach den ersten 15 Seiten oder so.
Gut.
Soll ich mal erzählen, wie ich zum Silmarillion gekommen bin?
Gerne.
Es ist quasi das Gegenteil von deiner Geschichte, glaube ich. Also ich hatte den Herr der Ringe kennengelernt über das Hörspiel. Das kennen vielleicht auch einige von euch. Das vom WDR ist das, glaube ich. Mit der tollen Musik. Es gibt nur eine einzige Frauenstimme. Also Galadriel und Eowyn haben die gleiche Stimme und solche Dinge. Es ist aber ein ganz, ganz, ganz tolles Hörspiel, finde ich, wenn man so einsteigen will.
Du meinst das Herr der Ringe Hörspiel vom SWR und WDR?
Ja, genau das.
Okay.
Ganz toll. Und dann wollte ich gerne in Herr der Ringe lesen und habe das dann auch getan. Ich habe es so aus der Bücherei ausgeliehen und habe angefangen, dachte so, oh Gott, das ist das Langweiligste, was ich in meinem Leben je gelesen habe. Hab's aufgehört und hatte aber zum Glück auch noch das Silmarillion ausgeliehen und habe das Silmarillion angefangen und dachte mir so, wow, das ist einfach das Beste, was ich je in meinem Leben gelesen habe. Ich war, glaube ich, 12. Ich stand extrem auf Sagen und Legenden, auch auf griechische Sagen und sowas. Fand ich total toll. Und das war halt eben genau das Gleiche, nur mit ein bisschen Fantasy dabei. Und das war genau mein Ding damals. Und dann habe ich das Silmarillion, ich glaube, es war eine Woche. Ich habe es in einer Woche durchgelesen. Das war dann mein Buch für den Rest meiner Jugend. Also ich habe, glaube ich, den seltensten Weg zu Tolkien genommen über das Silmarillion. Obwohl es manchmal Leute zu uns zum Veranstaltung zum Stand kommen und erzählen, dass sie auch das mit dem Silmarillion angefangen haben. Das ist dann immer sehr lustig.
Aber ganz kurz, man muss natürlich nicht mit dem Silmarillion anfangen. Jeder Weg zu Tolkien ist der richtige.
Ja, lest einfach das, worauf ihr Lust habt.
Gut, magst du zum Silmarillion noch ein paar Worte verlieren?
Ich schau mal, was habe ich dir noch nicht erzählt? Vielleicht so ein bisschen was zur Werksgeschichte oder zum Hintergrund. Ich hatte ja eben schon mal das Wort Legendarium benutzt, was ihr vermutlich alle auch schon mal gehört habt. Das Legendarium ist quasi die Gesamtheit der Geschichten um Mittelerde, also die Gesamtheit der Geschichten, die in Tolkiens fiktiver Welt spielen. Und dazu gibt es jede Menge Bücher mittlerweile. Es gibt eben den Hobbit und den Herr der Ringe. Es gibt die Abenteuer des Tom Bombadil. Das ist ein Gedichtband, der weniger bekannt ist. Dann gibt es eben das Silmarillion. Es gibt Auskopplungen aus dem Silmarillion, die euch vermutlich auch bekannt sind, nämlich die Kinder Hurins, Beren und Lúthien und der Fall von Gondolin. Dann gibt es Nachrichten aus Mittelerde oder im Original Unfinished Tales. Das ist ein bisschen ähnlich wie das Silmarillion in dem Sinne, dass es auch Geschichten aus der Vorgeschichte zu Hobbit und Herr der Ringe aufgreift, aber in einem ganz anderen literarischen Stil ist, weil es eben kein Fließtext ist, sondern so einzelne Episoden mit Kommentaren von Christopher Tolkien. Genauso aufgebaut ist die History of Middle-Earth in mittlerweile 13 Bänden, denn wir haben jetzt ja Natur und Wesen von Mittelerde. Und von diesen 13 Bänden sind leider nur 3 auf Deutsch erschienen, was wir in der vorletzten Talkshow-Folge intensiv diskutiert haben. Dann gibt es noch einen kleinen Band, der heißt Bilbos Abschiedslied. Das ist auch ein Gedicht, das in einem eigenen Band mal erschienen ist. Und dann gibt es noch Tolkiens kleinere Werke, die nicht im Mittelerde spielen. Und all diese Texte tragen eben zum Legendarium bei, sind aber nicht immer alles unterschiedliche Geschichten, sondern ganz häufig einfach 1000 Versionen der gleichen Geschichte. Und diese ganzen 1000 Versionen, warum es die gibt, merkt man, wenn man weiß, wie das Silmarillion entstanden ist. Das Silmarillion hat nämlich eine sehr, sehr lange Gärungszeit.
sehr, sehr schön formuliert. Also ich kann vielleicht ganz kurz meiner Ehrrettung noch sagen, dass ich ja nicht ganz Silmarillion los bin, weil als das Buch Der Fall von Gondolin rauskam, habe ich es mir tatsächlich die längste Geschichte, die es dazu gab, mal rausgepickt und durchgelesen. Das heißt, zumindest ein Teil, ein minimalistischer Teil, der dann ja auch, ich glaube, im Silmarillion nachher nur 13 Seiten hat, habe ich mir schon mal durchgelesen und fand es auch sehr faszinierend.
Ja, der Fall von Gondolin ist auch eine der spannenderen Geschichten. Darum wurde der ja auch ausgekoppelt. Das ist relativ spät im Silmarillion ein Text. Auch Beren und Lúthien und die Kinder Húrins sind eigentlich relativ so Mitte, relativ spät im Silmarillion zu finden. Aber wenn ihr die gelesen habt, dann kennt ihr schon Teile aus dem Silmarillion. Gut, dann zur Entstehungsgeschichte des Silmarillions. Also, es kommen ganz viele Zahlen. Tolkien wurde 1892 geboren. Und er hat 1914 damit angefangen, quasi am Silmarillion zu arbeiten. Zumindest Dinge niederzuschreiben, die irgendwie schon einen Zusammenhang zu dem haben, was heute als Legendarium bekannt ist. Tobias, wie alt war Tolkien da? Ich kann ja nicht rechnen.
Also ich würde sagen 22.
Okay, ich glaube dir einfach mal. Jetzt kriegen wir die ersten bösen Zuschriften, falls das falsch war. Genau, also 1914 hat Tolkien angefangen, Gedichte zu schreiben, die schon so in einem mythischen Fantasy-Flair stattfinden. Und es geht auch schon um Elfen, beziehungsweise um Fairies, wie sie damals noch hießen. Und die haben schon, wie ich gesagt habe, einen bestimmten Zusammenhang mit dem Legendarium, sind aber doch nicht konzipiert als dieses Legendarium, weil es damals noch nicht gab. Und diese Gedichte sind teilweise veröffentlicht in der History of Middle-Earth 1 und 2, in den im Buch der verschollenen Geschichte 1 und 2, was es auf Deutsch auch gibt. Tolkien wollte diese Gedichte auch veröffentlichen, aber der Gedichtband wurde abgelehnt. Und das war vielleicht ein Grund für Tolkien, sich dann eher Prosa zuzuwenden. Und er hat dann angefangen, das Buch der verschollenen Geschichte zu schreiben. Und das ist in seiner Handlung erstaunlicherweise schon sehr nah dran teilweise am Silmarillion. Und das hat Tolkien zwischen 1916 und 1920 geschrieben. 1916, erinnern wir uns, Erster Weltkrieg. Tolkien ist Soldat und hat dann quasi da angefangen, wohl diese Geschichten zu entwickeln. Und als er dann später im Krankenhaus war und angefangen hat zu arbeiten, hat er sie eben auch niedergeschrieben. Und die Charaktere und die Namen und auch die Einbettung in den, wie die ganze Geschichte aufgebaut ist, ist sehr anders als was wir im Silmarillion haben. Aber es gibt schon Handlungsstränge, die quasi ab dann existieren und immer weiter weitergetragen werden. 1901.
Ganz kurz, weil du es ja gerade gesagt hast, der Mann war so fasziniert von seiner Geschichte, also nicht von seiner Lebensgeschichte, sondern von seinen Geschichten, dass er im Schützengraben weiter daran geschrieben und gemacht hat. Das muss man sich einfach mal vorstellen, weil ich finde, das ist auch ganz wichtig für den späteren Zusammenhalt der Geschichte oder zur Einordnung in Tolkiens Leben. Sie hat halt schon sehr früh eine sehr immense Bedeutung für diesen Mann gehabt.
Ja.
Wenn ich im Schützengraben bin, nicht nur, dass ich nicht wüsste, warum ich die Waffe zu halten habe, aber ich glaube, ich wäre definitiv nicht in der Lage, irgendwie Gedichte und Ähnliches daran zu schreiben, während ich an der Front bin. Also das ist für mich so komplett unvorstellbar.
Wobei ich, da musst du allerdings Andi fragen. Soweit ich weiß, hat Tolkien, als er dann konkret in der Front war in den 3 Monaten, glaube ich, relativ wenig geschrieben, sondern davor hat er angefangen und danach hat er dann weitergemacht. Aber natürlich ist Schreiben passiert ja hauptsächlich auch irgendwie im Kopf, also dass man sich Dinge ausdenkt. Und irgendwann in seinen frühen 20ern, vielleicht auch schon früher, hat Tolkien wohl irgendwie angefangen, sich diese Geschichten auszudenken. Und das hat ihn dann nie wieder losgelassen. Also er hat dann bis zu seinem Tod, wie wir gleich sehen werden, ist er nie wieder rausgekommen aus dieser Sekundärwelt, die er sich selber erschaffen hatte. Wo war ich? Genau.
1921.
Genau. Von 1921 bis 1932 hat Tolkien mehrere Langgedichte geschrieben zu den Geschichten von Thorin Turambar, das ist der Held aus Die Kinder Húrins, und zu Beren und Lúthien. Und die finden sich im dritten Band der History of Middle-Earth, The Lays of Beleriand. Vermutlich der Grund, warum sie nicht auf Deutsch erschienen sind, ist, dass es eben Gedichte sind, die schwieriger zu übersetzen sind als jetzt Prosatexte. Ein ganz wichtiger Startpunkt für Tolkien in seiner Mythologie war ein Gedicht, ein alt- oder mittelenglisches Gedicht, über etwas, das Earendel heißt. Was genau Earendel ist, das ist jetzt weniger wichtig, das wäre eine eigene Podcast-Folge eigentlich. Aber Tolkien hat den Vers gelesen, in dem dieser Earendel vorkommt und war so gefasst davon, dass er eben Texte schreiben wollte, in dem das vorkommt. Und den Namen Earendil, den kennt ihr alle aus dem Herrn der Ringe, das Licht Earendils, der Abendstern. Und das ist eben auch eine dieser ganz frühen Dinge, die Tolkien schon in den 1914, glaube ich, entdeckt hat und dann immer weiter getragen hat. Durch seine ganze Mythologie und durch sein ganzes literarisches Werk hindurch. Ende der 1920er und Anfang der 1930er hat Tolkien dann angefangen, erste Zusammenfassungen seiner Mythologie zu schreiben. Und zu diesem Zeitpunkt steht die Handlung von dem, was wir als Silmarillion kennen, quasi schon. Zu erwähnen ist jetzt zum Beispiel von 1926 den Sketch of the Mythology. Das ist eine Zusammenfassung des Legendariums zum damaligen Stand und das ist schon erstaunlich ähnlich zu dem, was später das Silmarillion wird. Es gibt immer noch große Unterschiede, die Charaktere heißen immer noch teilweise anders, es sind immer noch teilweise Dinge anders, aber so die Grundideen sind auf jeden Fall schon fast alle da. Dann 1937 wird der Hobbit veröffentlicht und das ganz Wichtige am Hobbit ist, dass er von am Anfang gar nicht Teil der Mythologie war. Also Tolkien hat überhaupt keinen Zusammenhang gesehen zwischen dem Hobbit und dem Silmarillion. Es gibt aber trotzdem so ein paar Überschneidungen, die werden wir dann im Laufe dieses Podcasts sehen. Das ist sehr spannend.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, bei dem Punkt, weil ich das auch sehr faszinierend bin, in einer Tolkien 5-Minuten-Folge bin ich darüber gestolpert, dass nämlich Mittelerde, der Begriff, in der ersten Hobbit-Ausgabe nirgendwo auftauchte.
Ja, es tauchen ganz viele Sachen nicht auf.
Nein, ich meine, aber das sind ja Sachen, die er da nachträglich noch eingebaut hat in späteren Varianten oder in späteren Ausgaben. Und das fand ich so, für mich war der Hobbit immer so gleichgesetzt mit Mittelerde, gemütlich und Co. Das, weil das also mein Einstieg war. Und ich fand das absolut, ich will sagen, schockierend, aber es hat mich doch ein bisschen getroffen, dass irgendwie der Hobbit eigentlich gar nicht in Mittelerde spielte, weil es gab halt Mittelerde und es gab die Kindergeschichte. Also die Geschichte für seine Kids.
Ich weiß tatsächlich nicht, aber ich glaube, darüber können wir zu einem späteren Zeitpunkt mal reden, ob der Hobbit nicht doch irgendwie auch in Mittelerde spielt. Aber das ist eine Sache, wo sich auch in der Tolkien-Forschung drüber gestritten wird. Da kommen wir dann zu einem bestimmten Kapitel, werde ich dann sagen, Tobias, fällt dir irgendwas auf? Und dann.
warte, ich notiere mir das eben. Maria stellt Fangfragen. Wenn ja, dann Hobbit sagen. Ausrufezeichen.
Okay, der Hobbit ist nicht immer die richtige Lösung, aber diese eine Frage dann schon.
Okay.
Das Wichtige am Hobbit ist jetzt so, dass der richtig eingeschlagen ist. Der Hobbit ist richtig gut angekommen als Kinderbuch und die Leute haben sich mehr Geschichten über Hobbits gewünscht. Und der Verlag hat gesagt, hör mal Tolkien, könntest du nicht noch mehr über Hobbits schreiben? Und Tolkien hat gesagt, nee, ich habe da gerade nichts in der Schublade, aber ich hätte diesen Stapel Zettel hier. Quasi sein Silmarillion zu dem Zeitpunkt, sein Legendarium zu dem Zeitpunkt. Und diese Zettelstapel wurde dann an einen Probeleser des Verlags Allen & Unwin gegeben. Und der hat aber nur Lay of Lathien gelesen. Das ist quasi Beren und Lúthien. Und die anderen Schriften hat man ihm gar nicht gegeben, weil die wohl zu chaotisch waren, um sie überhaupt für eine Veröffentlichung überhaupt in Frage zu stellen, weil vermutlich Tolkien einfach mal wirklich so, ich stell mir vor, einfach so in seine Schublade gegriffen hat und alles rausgegeben hat.
Noch Einkaufszettel dabei.
Genau. Oder Einkaufszettel, auf deren Rückseite irgendwas anderes stand, der berühmte Einkaufszettel. Ich weiß nicht, ob einige von euch schon in Natur und Wesen von Mittelerde reingeschaut haben. Da werdet ihr merken, Tolkien hat gerne Dinge angefangen, sie dann mittendrin abgebrochen, dann eine zweite Version geschrieben, dann eine dritte Version geschrieben, dann die dritte Version abgesprochen, zurück zur zweiten gegangen und die zweite weitergeschrieben, um dann zur vierten Version weiterzugehen. Und genau ungefähr so muss man sich wohl das Silmarillion zu diesem Zeitpunkt auch an vorstellen. Also keine Ahnung, was er da an den Elben und Anduin gegeben hat. Es kann nicht besonders kohärent gewesen sein. Auf jeden Fall, der Probeleser liest also dieses Gedicht zu Beren Lúthien und findet es gar nicht gut. Und der Verlag teilt das Tolkien dann irgendwie so sehr diplomatisch, sehr britisch mit, sodass Tolkien tatsächlich denkt, dass dem Probeleser das irgendwie doch ein bisschen gefallen hat, es aber irgendwie nicht richtig verstanden hat. Tolkien wusste aber auch gar nicht, dass der Probeleser nicht alles bekommen hat, was er ihm gegeben hat. Also alles ein bisschen chaotisch, aber im Endeffekt gut für uns alle, denn wäre das Silmarillion, hätte der Verlag gesagt, okay, wir veröffentlichen das Silmarillion, dann wäre der Herr der Ringe nie geschrieben worden. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir hätten...
Nein!
Der Knackpunkt der Geschichte, da ist er. Wir hätten vermutlich auch das Silmarillion nie bekommen, denn wie wir gleich sehen werden, hat Tolkien in seinem Leben nie fertig gebracht, das Silmarillion auch nur annähernd fertig zu schreiben. Auf jeden Fall, nachdem das Silmarillion also abgelehnt wurde, hat Tolkien intensiv angefangen, am Herrn der Ringe zu schreiben. Erstmal als quasi Weiterentwicklung des Hobbits, darum sind die ersten Kapitel auch so ein bisschen mehr Hobbit-Style und dann artete das Ganze ein bisschen aus. Und in den kommenden Jahren hat Tolkien darum weniger am Silmarillion oder an den Geschichten aus dem ersten Zeitalter und davor gearbeitet. Was er aber getan hat, ist das, was Tobias eben schon angesprochen hat, nämlich er hat angefangen, den Herrn der Ringe und mit ihm dann noch den Hobbit ins Legendarium einzubinden. Also er hat irgendwie überlegt, wie kann ich diese Geschichte, an der ich gerade schreibe, wie kann ich dafür sorgen, dass die dass die da irgendwie reinpasst in dieses Legendarium. Das ist quasi der Grund, warum der Herr der Ringe diese ganzen Anspielungen auf Silmarillion hat, weil Tolkien das eben so einflechten wollte. Und dazu gibt es ein schönes Zitat, das Tolkien 1950 an Stanley Unwin vom Verlag Ellen und Unwin geschrieben hat. Tobias, dein Einsatz.
Da, gut, ich bin ja vorbereitet. Ich habe hier die Briefe. So, und zwar geht es um den Brief 124. Das Silmarillion, obwohl beiseite gelegt bis vor einem Jahr, und all das haben sich einfach nicht unterdrücken lassen. Es ist übergeschäumt und es ist in alles eingesickert, das auch nur entfernt etwas mit Ferry zu tun hatte und hat wohl alles verdorben, das ich seither zu schreiben versucht habe. Aus den Farmer Giles habe ich es mit Mühen herausgehalten, aber dadurch wurde die Fortsetzung verhindert. Seine Schatten lagen tief auf den späteren Teilen des Hobbits, der Herr der Ringe ist darin verfangen, so dass er dazu einfach die Fortsetzung und der Abschluss geworden ist und nur mit Hilfe des Silmarillion vollständig verständlich ist. Ohne eine Menge Verweise und Erklärungen, mit denen er an ein oder zwei Stellen überlastet ist.
Da haben wir es. Also, Tolkien hat angefangen, sein Legendarium so ineinander schmelzen zu lassen. Und 1949 war der Herr der Ringe dann soweit fertig. Also er war quasi in einem veröffentlichungsbereiten Zustand. Und Tolkien wollte aber eigentlich gerne, dass den Silmarillion und den Herr der Ringe gleichzeitig veröffentlichen. Denn wie wir eben gehört haben, er fand eben, dass es beides zusammengehört und der Herr der Ringe nicht verständlich ist ohne das Silmarillion. Aber Ellen und Anwin wollte das Silmarillion ja nicht veröffentlichen. Es gab noch einen anderen Verlag, nämlich Collins, und der hat Interesse daran gezeigt, Silmarillion und Herr der Ringe zusammen zu veröffentlichen, obwohl sie noch gar nicht so genau wissen, wie das Silmarillion eigentlich aussieht. Und daraufhin hat Tolkien eifrig angefangen, am Silmarillion zu arbeiten. Also er hatte keinen Vertrag, er hatte noch keine Zusage, er hatte nichts, aber er hatte einfach irgendwie so, jemand hatte Interesse gezeigt am Silmarillion. Und in dieser Zeit, in der Tolkien eben versucht, das Silmarillion an einen Verlag zu bringen, gibt es einen sehr bekannten Brief von 1951, in dem Tolkien an Milton Waldman von dem Collins Verlag schreibt. Und darin hat er quasi das Silmarillion zum damaligen Stand zusammengefasst. Und diesen Brief kennt ihr vielleicht, wenn ihr Beren und Lúthien oder sowas gelesen habt. Denn soweit ich weiß, ist der vorne immer im Vorwort drin. Den benutzt Christopher Tolkien nämlich als Zusammenfassung des Silmarillions. Denn zu dem Zeitpunkt ist das Silmarillion quasi in seiner Handlung schon sehr fix. Es ändert sich immer noch sehr viele Details und so weiter. Aber man kann diesen Brief von 1951 eben dazu benutzen, um zu erklären, das ist die Handlung des Silmarillions. Collins hat sich aber dennoch dann von dem Vorhaben zurückgezogen, was wieder für uns alle sehr gut war. Denn sonst wäre vermutlich der Herr der Ringe nicht veröffentlicht worden, weil Tolkien mit dem Silmarillion nie fertig geworden wäre. Dazu kommen wir gleich. Und 1954 bzw. 1955 ist der Herr der Ringe dann eben in drei Bänden bei Allen und Unwin, also Tolkiens ersten Verlag, frisch in der Hobbit erschienen war, veröffentlicht worden. Und nach dem riesigen Erfolg des Herrn der Ringe zeigte Allen und Unwin dann doch wieder Interesse am Silmarillion. Und das war dann der Startschuss, damit Tolkien in den letzten restlichen 18 Jahren seines Lebens ganz offiziell im Silmarillion arbeiten konnte. Faktisch hat er mal mehr daran gearbeitet, mal mehr intensiv, mal weniger intensiv. Er hat alle möglichen anderen Sachen gemacht zwischendurch. Er hatte natürlich noch seine Arbeit. Er ist dann zwar relativ schnell in Rente auch gegangen, aber er hat...
Gegangen worden, er wollte ja nicht.
Ja, das ist nochmal eine andere Sache, wie Tolkien und seine Arbeit. Dann hatte er natürlich seine große Familie mit 4 Kindern und immer mehr Enkeln. Und er wurde dann eben durch den Herrn der Ringe auch berühmt und Leute wollten Interviews mit ihm machen und Leute wollten ihn besuchen und Leute wollten mit ihm telefonieren nachts. Und all das hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass er besonders viel Zeit hat, um intensiv und konzentriert am Silmarillion zu arbeiten. Dann hatte Tolkien leider auch eine völlig chaotische Arbeitsweise. Ich habe es ja eben schon angedeutet mit diesem Zettelstapel, den er da allen Allen und Unwin gegeben hat zur Ansicht für das Silmarillion. Tolkien hat halt einfach nicht hingesetzt, sagt so, ich muss jetzt dieses Buch schreiben, also fange ich jetzt vorne an und dann arbeite ich durch und dann habe ich das nach einem Jahr fertig. Überhaupt nicht. Tolkien hat quasi zu dem Zeitpunkt, also in seinen späteren Jahren, so ab seiner Pensionierung, hat er quasi sich das angeguckt, was er da geschrieben hat und dachte sich so, oh Gott, bin ich ein Trottel, ey, das funktioniert ja alles überhaupt nicht. Falls ihr Natur und Wesen von Mittelerde habt und das gerade lest, dann werdet ihr merken, es ist eigentlich die ganze Zeit Tolkien versucht, irgendwie seine mythischen Elfengeschichten irgendwie in so ein naturwissenschaftliches, rationales Framework zu überführen. Also es muss jetzt einfach alles irgendwie passen, es muss alles stimmen. Dann hat er irgendwann gemerkt, oh, meine Elben und Menschen, die passen überhaupt nicht in Evolutionstheorie. Ich muss jetzt alles umschreiben. Meine Welt ist flach, aber das geht ja gar nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Welt muss rund sein. Es war einfach alles nicht mehr gut genug. Es musste alles überarbeitet werden. Und dann hat Tolkien auch ganz häufig Essays geschrieben zu Detailfragen seiner Elbensprachen. Und daraus haben sich dann wieder mehr entwickelt. Also Tolkien hat quasi alles gemacht, außer strukturiert zu arbeiten. Außerdem hatte er große Selbstzweifel und eben auch Zweifel an seinem Werk. Also er hatte einfach Zweifel daran, was er eigentlich gerade tut. Er wollte alles perfekt haben, er war ein Perfektionist, alles musste stimmen. Und er hat sich dann eben in so Detailfragen verrannt am Ende. Und es gibt jede Menge Material zu Details, aber das Silmarillion hat er einfach nie fertig bekommen. Und 1973 ist Tolkien gestorben. Das war ja Anfang des Monats, war sein Todestag. Dann ist sein Sohn Christopher Tolkien rangegangen, der eben den Vorteil hatte, dass es nicht seine eigene Geschichte war. Und er hat dann das Silmarillion 1977 veröffentlicht, aus den Schriften seines Vaters. Und er hat da quasi ausgewählt, was er glaubte, was Tolkien als letzte Version seiner Geschichte ansah. Und das hat er veröffentlicht. Wir wissen natürlich nicht, ob das wirklich das ist, was Tolkien veröffentlicht haben wollte. Es ist sehr wahrscheinlich, weil Christopher Tolkien sich auf der ganzen Welt am besten auskannte mit den Werken seines Vaters. Aber es könnte trotzdem sein, dass, wenn Tolkien das Silmarillion veröffentlicht hätte, es anders aussehen würde und Details anders wären und so weiter. Aber wie gesagt, die Rahmenhandlung stand ja schon relativ früh, also schon viele Jahrzehnte vor seinem Tod.
Wenn ich hier vielleicht ganz kurz immer einhaken kann, weil das ist vielleicht auch wieder zur Einordnung relevant. Christopher war sehr eng auch an der Entstehung Tolkiens Werke mit beteiligt. Also es gibt halt auch einen Brief, ich weiß gerade noch nicht welche Nummer, wo Christopher Tolkien ihn entweder darauf hinweist oder sein Vater ihn darauf sagt, dass dieser blöde Mond nicht das tut, was er möchte. Und in seinem Nachruf hatten wir auch geschrieben, dass Christopher Tolkien eigentlich der Statthalter Mittelerdes ist, weil er sein ganzes Leben damit beschäftigt war, mehr oder weniger mit den Werken seines Vaters. Und ich weiß nicht, ob du das warst oder Marcel, der dann gesagt hatte, eigentlich hat das Silmarillion das bekommen, was sich jeder Autor wünscht, nämlich eigentlich zwei Leben Zeit, sich mit dem Werk auseinanderzusetzen. Gestartet von seinem Vater, Tolkien Senior, und mit groß geworden mit der Geschichte und nach seinem Tod im Prinzip die Geschichten fortgeführt und ergänzt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Also es ist nicht einfach nur ein Sohn, der sich dann hingesetzt hat und mal die Einkaufszettel durchgelesen hat, sondern halt wirklich jemand, der seinen Lebtag mit diesem Werk zu tun hatte, immer mal wieder mit Briefen seines Vaters sich korrespondiert hat im Sinne von hier und da und das passt so nicht und hier. Also das war schon, ich glaube, jemand, ich glaube, es gibt auf der Welt niemand, der so tief in der Materie drinsteckt wie Christopher Tolkien.
Nein, definitiv nicht.
Also außer Tolkien also, selbst natürlich, aber
vielleicht kannte Christopher sich sogar besser aus am Ende als Tolkien selbst, weil Tolkien vermutlich irgendwann so verwirrt war von sich selbst, dass es einfach jemand, eine weitere Instanz brauchte, die da drauf schauen könnte, etwas nüchterer als Tolkien es selbst konnte. Wie gesagt, also das Silmarillion ist ja auch quasi irgendwie Christophers Werk. Also er hat das Ganze eben zusammengefügt, er hat es so ausformuliert, er hat jetzt keine einigen Geschichten geschrieben oder sowas, aber er hat es so ausformuliert, dass man es eben in einem Stück lesen kann. Und da gab es viel Kritik von Leuten, die gesagt haben, ja, aber das ist ja dein Werk, das ist ja gar nicht Tolkiens Werk. Und dann hat Christopher angefangen, Texte in einer mehr der Art, wie sie ihm überliefert sind, zu veröffentlichen. Und dann gab es erstmal 1980 die Unfinished Tales oder Nachrichten aus Mittelerde auf Deutsch, wo, wie ich eben schon gesagt habe, auch Schriften aus Tolkiens späteren Jahren drin sind, die aber kein zusammenhängendes Narrativ mehr bilden. Also es ist nicht editiert so, dass man es eben durchlesen kann, wie das Silmarillion, sondern es sind jetzt eben einzelne Geschichten zu unterschiedlichen Aspekten, zu unterschiedlichen Charakteren aus unterschiedlichen Zeitaltern mit Kommentaren versehen. Und genau in diesem Stil sind eben auch die Bände der History of Middle-Earth, die zwischen 1983 und 1996 erschienen sind. Und auch Beren und Lúthien und der Fall von Gondolin sind eben auch die Sammlungen von verschiedene Versionen der gleichen Geschichte. Und es ist auch so, dass noch bei weitem nicht alles veröffentlicht ist, was Tolkien geschrieben hat. Ich bin mir nicht mal sicher, ob der Großteil veröffentlicht ist mittlerweile, weil vor allem diese Detailfragen, mit denen Tolkien sich am Ende seines Lebens beschäftigt hat, da muss es so unfassbar viel Zeug geben, das mag ich mir gar nicht vorstellen, was da alles noch nicht veröffentlicht wurde. Und ich denke, das wird jetzt aber langsam nach und nach erscheinen, mit dem angefangen von Natur und Wesen von Mittelerde. Ich denke, die werden jetzt öfter mal was raushauen.
Wird mal Zeit dann zu dem Marquette in den USA, wo ja die meisten dieser Schriften und Co. liegen, dahin zu fliegen.
Ja, tatsächlich habe ich gesehen, die machen nächstes Jahr wohl eine Ausstellung und die sind wohl auch relativ offen für, wurde mir auf Twitter gesagt.
Ja, ja,
so die sind wohl auch relativ offen. Also Tobias, ich hoffe, du hast schon Flugtickets gebucht.
Ich
komme auch mit.
Ich habe tatsächlich geguckt. Aber jetzt mal, also A, tue ich mir mit dem Fliegen schwer qua Klimaschutz und B, sind es halt einfach 1.000 Euro für den Flug. Und dann ist noch keine Übernachtung.
Da muss man eben gleich mal, da musst du zum ersten Mal in deinem Leben deine Jahresurlaub aufsparen, nicht komplett viel DTG raushauen und dann müssen wir da einen Monat hinfliegen.
Ja, aber da gebe ich doch wieder meinen Jahresurlaub für die DTG drauf. Aber dann halt nur für
verdammt! Ich wusste, es gibt einen Logikfehler.
Ja, also es steht tatsächlich die Überlegung an, nach Wisconsin ist das, glaube ich, schlagt mich nicht, zu fliegen. Und mal schauen. Also reizen wird es mich schon. Und ich meine auch, der Kurator ist ja ein Freund des Vereins und ist da auch sehr offen und lässt auch mal ganz und gern noch mal ein paar Sachen Blick hinter die Kulissen oder gewährt er gerne mal. Also ja,
ich weiß ganz genau, wo ich reingucken möchte.
Wo denn?
Ja, aber das sage ich jetzt nicht aus bestimmten Gründen.
Okay.
Nicht, dass der Tolkien Estate mich nachher verklagt oder so. Kommen wir zurück zum Silmarillion. Also Tolkien hat es nicht geschafft, das Silmarillion zu seinen Lebzeiten fertig zu schreiben, nicht ansatzweise, weil er eben nie an dem Punkt war, wo er dachte, es ist jetzt in einem Zustand, in dem es veröffentlicht werden kann.
Aber ich glaube, ich glaube auch, selbst wenn man ihm noch 50 Jahre gegeben hätte, wäre es immer noch nicht fertig geworden.
Nein, weil es war einfach seine Geschichte und das ist genauso wie mit seinen Elbensprachen, die können einfach nicht fertig werden, weil solange Tolkien lebt, lebt auch diese Geschichte noch. Also, das war einfach seins. Das war einfach seine Welt, die vermutlich für ihn auch irgendwie in einer bestimmten Art und Weise existent war. Also er war jetzt nicht, er hat jetzt keine Halluzination oder sowas gehabt, also überhaupt nicht, aber es war für ihn irgendwie in einer Art und Weise real, dass er dann nicht, dass er es nicht loslassen konnte. Also es war ja auch, er hat ja auch im Herr der Ringe, hat er ja auch 13 Jahre lang geschrieben. Also er konnte einfach nicht, er konnte seine Geschichte einfach nicht auf ein Blatt schreiben und sagen, das ist jetzt der endgültige Zustand. Das so war er einfach nicht. Das, der Typ Mensch war er nicht. Und das ist eigentlich der, vermutlich der Hauptgrund, warum das Silmarillion nie fertig geworden ist und auch nie fertig geworden wäre, weil Tolkien einfach es nicht fertig gebracht hätte zu sagen, so, es ist vorbei, ich beschäftige mich nicht mehr damit. Weil in dem Moment, in dem er es veröffentlicht hätte, wäre ihm wieder gekommen, es muss aber anders sein, irgendein Detail muss anders sein. Nicht deshalb, weil ich das irgendwie besser finde, sondern weil ich gerade erfahren habe, in meinem kreativen Geist, da gibt es auch von Tolkien Zitate, wie er sich selber vorstellt, wie dieser Schreibprozess bei ihm funktioniert. Ich habe gerade erfahren, es ist anders, es muss alles geändert werden. Und nicht besonders gut, wenn man Schriftsteller ist.
Ich meine, dass sich das ja überall durchzieht, sieht man ja auch an Interviews oder an den Briefen, wo du sagst so, ich wusste noch nicht, dass das Streicher ist, der in Bre sitzt. Ich wusste auch nicht, woher er kommt. Und ich glaube, das ist auch eine ganz faszinierende Art und Weise. Ich habe mir auch lange Zeit vorgestellt, er setzt sich hin und überlegt sich, dann können wir das da hingehen, dann können wir da hingehen. Oder wie J.K. Rowling, die ja auch sagte, als mit dem ersten Band angefangen hat, wusste sie schon, wie es am Ende des letzten Bandes ausgehen wird. Für ihr war das Ziel schon klar definiert. Der Weg dahin zwar noch nicht, aber das Ziel, wie es ausgehen soll. Mhm. Und das war ja bei Tolkien überhaupt nicht der Fall. Und der schrieb und der Film, ich wollte einfach nur deine Aussage nochmal bestätigen, dass Tolkien wirklich ein Mensch war. Und ich fand den Vergleich hervorragend. Solange er lebte, lebte auch die Geschichte. Und solange kann man die Geschichte aber auch noch nicht fertig schreiben, weil sie ist ja noch nicht fertig. Und deshalb hat es wahrscheinlich auch wirklich Christopher Tolkien gebraucht, der dann zwar mit viel Wissen, aber doch mit einem persönlichen Abstand dann diese Geschichte niedergeschrieben hat.
Ja, genau so ist es eben. Also Tolkien hat zwar immer wieder Fans angekündigt, ich schreibe am Silmarillion, es wird kommen, aber es konnte nicht kommen. Also das ist im Wesentlichen die Geschichte des Silmarillions. Also wir können nur Christopher Tolkien danken, dass er da dran geblieben ist, gesagt hat, okay, ich beschäftige mich jetzt nochmal damit. Und ja. Das werden wir jetzt lesen. Also quasi das, was Christopher Tolkien gedacht hat, was J.R.R. Tolkien gewollt hätte, dass in einem Silmarillion drinsteht, wenn es veröffentlicht worden wäre.
Gut. Oder auch nicht, weil ich meine, du kennst es ja, ich muss es noch lesen. Ich möchte mal sagen, nachdem du jetzt einen sehr ausführlichen Blick gegeben hast mit, was das Silmarillion ist, beziehungsweise die Entstehung des Silmarillions, würde ich doch einfach mal fragen, wie geht es denn jetzt weiter?
Also, das Ziel des Podcasts ist es, dass wir zusammen die Quenta Silmarillion lesen, also quasi diesen Hauptteil, wo es um die Geschichte der Silmarilli geht. Unser Fokus wird weniger liegen auf den ersten beiden Kapiteln, wo es um die Schöpfungsgeschichte geht und auch weniger um die Geschichten danach, beziehungsweise wir werden das natürlich schon lesen, aber erstmal das Ziel ist es, dass wir zusammen, also ihr als Zuhörende, Tobias und ich, durch die Quenta Silmarillion durchkommen. Dass ihr das einmal gelesen habt und gesagt habt, yes, ich habe das Silmarillion gelesen und es hat mir Spaß gemacht. Das ist der Ziel dieses Podcasts und wenn das passiert, dann habe ich alles erreicht, was ich möchte. Und ganz konkret wird das so aussehen, dass wir in der nächsten Folge über die Ainulindale und die Valar Quenta sprechen werden. Und ihr könnt auch gerne versuchen, die zu lesen. Und Tobias sollte sie auf jeden Fall lesen, auch wenn es langweilig ist. Aber wir werden in der nächsten Folge das so aufbereiten, dass ihr es nicht gelesen haben müsst, um dann mit der Quenta Silmarillion weiterzumachen. Also wenn ihr schon tausendmal versucht habt, das Silmarillion zu lesen und immer gescheitert seid, dann lasst es, hört euch die nächste Folge an und dann steigt dann an mit der Quenta Silmarillion. Und wir werden dann ganz am Ende des Podcasts, wenn wir also durch sind mit dem Silmarillion, nochmal zurückgehen zum Anfang, dann über die Ainulindale und dann über die Valar Quenta reden und dann intensiv nochmal. Und dann, denke ich, wird es auch dann einfacher zu sein für euch, wenn ihr damit Probleme habt, das zu lesen, weil ihr dann einfach die ganze andere Geschichte wisst und wisst, wo das alles hinführt und dass es nicht in diesem Stil bleibt die ganze Zeit. Wenn ihr das Silmarillion noch gar nicht gelesen habt, dann fangt ruhig am Anfang an, also habt da keine Scheu. Wie gesagt, die 12-jährige Maria fand das ganz, ganz toll.
Der 14-jährige Tobias überhaupt nicht.
So unterscheiden wir uns. Aber fangt ruhig mal an und viele Leute haben auch machen die Erfahrung, dass sie die Einolindale noch ganz okay finden und damit der Vala Quenta richtig Probleme bekommen, weil es da eben das wirklich so eine Aufzählung von Namen und sowas ist. Also wenn ihr mit der Einolindale gut zurechtkommt und dann merkt, oh, Vala Quenta, ich habe diese Seite schon dreimal gelesen, ich habe keine Ahnung, was da drauf passiert, dann lasst es einfach. Hört euch die Podcast-Folge an und dann wisst ihr auch, was drin steht. Genau. Das ist quasi das Ziel für die nächste Folge und für den Podcast. Ich hätte noch ein paar praktische Tipps, die ihr auch in dem Artikel, den ich vor einigen Wochen veröffentlicht habe, 5 Tipps, wenn ihr das Silmarillion lesen wollt, veröffentlicht habt.
Link wie immer in den Shownotes bei uns, genauso wie es Kapitelmarken gibt. Das heißt, wenn euch mal ein Thema nicht gefällt, könnt ihr die auch jederzeit skippen und später nachhören, so wie das Silmarillion auch.
Und dann am Ende des Podcasts nochmal alles anhören, was ihr...
Genau.
So, jetzt suche ich gerade meinen eigenen Artikel.
Am 3. August hast du ihn geschrieben. Ich habe ihn dir in die Shownotes gepackt.
Also ein paar praktische Tipps zum Silmarillion lesen allgemein. Gilt vielleicht jetzt noch nicht für die erste Folge oder für die ersten beiden Kapitel, wenn ihr die nicht unbedingt lesen möchtet. Aber lasst euch auf jeden Fall Zeit. Lasst die Geschichten auf euch wirken, lasst auch vor allem die Charakter irgendwie auf euch wirken und überlegt einfach immer mal erstmal so, okay, ich lese das jetzt mal und dann schaue ich mal, was mir das gibt. Also, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ich check gar nichts, dann einfach mal weglegen und ein bisschen später zurückkommen. Wir werden ja auch die Podcast-Folgen nicht täglich veröffentlichen, auch nicht wöchentlich, vermutlich auch nicht.
Es also kommt, weil ihr habt es schon,
genau, also ihr habt einfach Zeit, wirklich das ausführlich zu lesen, mindestens einen Monat, denke ich.
Ja.
Dann macht euch auf jeden Fall eine Namensliste. Das ist eigentlich das Allerwichtigste beim Silmarillion, denn, wie wir schon erwähnt haben, alle Charaktere haben den gleichen Namen und gleichzeitig ganz viele Namen. Also natürlich heißen sie nicht alle gleich, aber die Namen ähneln sich alle ziemlich und da ist man sehr, sehr schnell verwirrt. Und wenn ihr aber einfach quasi immer, wenn ihr lest, immer kommt ein Charakter und ihr schreibt euch direkt den Namen auf und wenn der dann ein Charakter mehrere Namen hat, dann schreibt euch einfach direkt den Namen daneben. Das hat mir damals, als ich das Silmarillion zum ersten Mal gelesen habe, auch extrem geholfen und damit wisst ihr halt einfach immer, wer ist. Ihr könnt euch vielleicht, wenn ihr so ein Typ seid, auch noch irgendwie ein paar Stichworte dazu schreiben, wer diese Person ist, was sie so tut und so. Falls ihr mal nicht wisst, wer irgendjemand ist, dann schlagt auf jeden Fall nach. Das ist überhaupt keine Schande. Es gibt Online-Wörter, Lexika, es gibt Offline-Lexika. Aber wirklich schaut, dass ihr immer wisst, wer ist und wo das ist, also wo der Ort ist. Und dafür ist es eben sehr sinnvoll, eine Karte zu haben. Also nochmal der Hinweis, falls ihr keine Karte habt, dann schreibt uns mal und dann schicken wir zumindest den ersten 10 Leuten, die schreiben, eine Karte zu. Ansonsten gibt es natürlich auch im Internet Karten. Es gibt hinten eigentlich in den Silmarillion-Ausgaben immer Karten. Und schaut da immer nach, wo seid ihr gerade. Das ist bei den ersten Kapiteln ein bisschen schwieriger, weil die Orte, in denen es darum geht, nicht auf der Karte drauf sind, aber später dann. Genau. Und guckt auch immer in diese Stammbäume, die hinten im Buch sind. Also wenn da irgendwie kommt der und der und ihr denkt euch, hä, wer war das nochmal? Ist der Sohn von dem und dem? Wer ist nochmal der und der? Schaut nach hinten im Register, schaut nach in den Stammbäumen, guckt nach bei Adapedia oder wo ihr eben nachgucken wollt. Genau, also man muss sich da nicht quälen. Man muss nicht sagen, oh, ich verstehe das alles nicht. Doch, es ist wirklich kein Hexenwerk. Es ist einfach nur nicht kein herkömmlicher Fantasy-Roman, der irgendwie nett aufbereitet ist, sondern es ist halt einfach ein Wust. Genau. Soweit meine praktischen Tipps.
Gut. Das heißt, ich muss jetzt als erstes mal bis zur nächsten Folge die ersten 2 Kapitel lesen. Die Einolindale und die Valaquenta. Ja. Das erste müsste 10 Seiten haben und das nächste 14. Also DIN A5 Seiten so aus dem Buch, das sollte sehr überschaubar sein. Und genau. Hast du sonst noch was? Also das ist jetzt erstmal meine Hausaufgabe, wie gesagt, an euch da draußen auch. Ansonsten würde ich gerne noch eine Aufgabe für draußen geben, wenn du sonst nichts mehr hast. Und zwar wäre es uns natürlich wunderbar, wenn ihr uns gerade jetzt, wo wir mit diesem Podcast starten und noch nicht allzu viele Menschen davon wissen, dass es diesen neuen Podcast gibt, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt. Das könnt ihr tun, indem ihr die Links einfach an eure Freunde und Bekannten schickt. Wenn ihr bei Apple zum Beispiel oder bei Google einfach mal eine Bewertung da lässt mit Text und am besten natürlich 5 Sterne, dann finden uns auch andere Menschen, weil wir tun das ja nicht, um irgendwie reich und berühmt und berüchtigt zu werden, sondern wir tun das ja, weil wir bei der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, der diesen Podcast ja finanziert, das Ziel haben, möglichst viele Menschen an die Werke Tolkiens ranzuführen. Und wie Maria jetzt ausführlich dargelegt hat, ist das Silmarillion eigentlich so das Herzstück von Tolkiens Lebenswelt, auch wenn es nicht das meiste Geld eingebracht hat, zumindest das bisher noch nicht. Wer weiß, was die Amazon-Serie danach noch an Geld einspült. Aber es war zumindest Tolkien sehr wichtig. Und ja, wie gesagt, ich fange jetzt an, dieses Silmarillion-Buch zu lesen. Ich glaube auch, ich werde das nicht als Hörbuch nehmen, sondern mir wirklich lesen. Ich werde mir hier diesen schönen Inner Hall in the Ground Notizbuch der Deutschen Tolkien-Gesellschaft geschnappt und werde dir mal deine Empfehlung Folge leisten und mir alle Namen, die mir aufkommen, mal niederschreiben. Dann bin ich mal gespannt, wer nachher die meisten Namen hat. Ich tippe mal auf Gandalf.
Nein.
Okay.
Kann ich dir jetzt schon sagen, nein.
Ich bin sehr gespannt.
Ich hab mir aber auch eine Challenge gesetzt. Ich habe nämlich herausgefunden, dass ich eine niederländische Silmarillion-Ausgabe habe. Und da ich jetzt hier in den Niederlanden wohne, habe ich mir vorgenommen, das Ding mal auf Niederländisch zu lesen. Ich glaube, es wird sehr anstrengend.
Faszinierend, dass sie, also das Silmarillion auf Niederländisch fehlt mir noch. Ich habe die niederländische Erstausgabe des Herrn der Ringe und des Hobbits. Aber Silmarillion fehlt mir noch. Ich wusste nicht, dass das Silmarillion auch übersetzt haben, aber klar, warum nicht? Wenn sie den Rest.
Die haben doch alles übersetzt und nicht. Nee, History of Middle-earth haben sie auch nicht ganz, aber.
Ja. Nee, ich fange erst mal mit dem Deutschen an. Das Niederländische kann ich dann beim zweiten Mal lesen machen, bis ich dann beim dritten Mal dann das englische Original lese. und ich würde mich.
Das elbische Original.
Das elbische Original. Ich würde mich einfach freuen, wenn möglichst viele Menschen mich auf diesem Weg oder uns auf diesem Weg begleiten. Und dann schauen wir einfach mal, dass wir bis zum Start der Amazon-Serie ein möglichst fundiertes Wissensfundament für alle angelegt haben, damit man die Serie auch in vollen Zügen genießen kann und gucken, wie sehr sich Amazon an den Kanon Tolkiens gehalten hat.
Oh ja, mir fällt gerade noch was ein.
Ja, schieß los.
Zu meinen praktischen Tipps.
Ja, Tipp 6.
Einige der Zuhörenden stehen vielleicht sehr auf Daten, also hätten gern so einen Zeitstrahl. Und das ist in der Zeit, in der wir uns bewegen, leider ein bisschen schwierig, weil da Tolkien ständig dran rumgewerkelt hat, was passiert wann. Darum könnt ihr euch ruhig einen relativen Zeitstrahl machen, also auch mit Handlungen, was passiert wann, wenn ihr das gerne machen möchtet. Hilft vielleicht auch den einen oder anderen. Aber wenn ihr euch da Daten zu raussucht, dann seht das ein bisschen kritisch, weil das könnte sein, dass das nicht alles am Ende nicht so ganz zusammenpasst. Das ist mein letzter Tipp.
Gut.
Beziehungsweise nicht Tipp.
Also
tut es nicht.
Traut nicht den Fakten.
Ja, also auch wieder Natur und Wesen von Mittelerde. Die ersten 140 Seiten gingen, glaube ich, nur darum, dass Tolkien versucht hat, einen Zeitstrahl aufzustellen. Ja, ich habe mich bereits durchgequält. Es ist kein Spaß.
Gut, wir fangen jetzt aber erstmal mit dem Silmarillion an, dann können wir über die History of Middle-earth gerne nochmal reden. Aber jetzt erstmal das Silmarillion. Wir müssen ja machbare Ziele reinsetzen.
Dieser Podcast ist auf 180 Jahre ausgelegt.
Okay, Mist. Das hat mir keiner gesagt. Wir haben ja beide auch noch andere Projekte. Du ja unter anderem mit der Talkshow. Wieder ich ja noch mit dem Tollcast, beide dann noch mit Tolkien in 5 Minuten, wo ja demnächst auch die zweite Staffel dann mal ansteht. Ja, also ein Schritt nach dem anderen. Darum geben wir jetzt auch, sagen wir auch gar nicht, wir kommen hier irgendwie 14-tägig raus oder alle 3 Wochen. Wir versuchen es natürlich schon am Ball zu bleiben, damit es nicht zu lange ist. Ne? Aber wie Maria ja schon gesagt hat, ich glaube, so einmal im Monat sollten wir rauskommen und vielleicht pendelt sich dann ja auch ab der fünften oder sechsten, ab dem fünften oder sechsten Kapitel dann auch ein Rhythmus ein. Weil, wie gesagt, ich muss es ja lesen, verstehen, mir gemeine, fiese Fragen überlegen, die ich der Maria stellen kann im Podcast. Und ich würde prinzipiell sagen, Maria, wenn dass wir das Angebot machen, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr unter silmaria.de einfach eure Fragen an uns schicken und dann versuchen wir sie einfach in einer der Podcast-Folgen, die dann thematisch dazu passt, einfach direkt zu beantworten.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass ich den Podcast nicht selbst nach mir selbst benannt habe, sondern dass der Name von Marcel kommt, der ihn laute in einer Tollcast-Folge, nämlich der zu dem Amazon-Serie-Bild, durch den Raum gebrüllt hat.
Ja, Silmaria, betreutes Silmarillion-Lesen.
Ja, könnte schwungvoller klingen, aber
naja. Das ist meine Stimme, ich klinge leider nicht so schwungvoll. Das tut mir leid. Gut, Maria, wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich sagen, machen wir für heute mal den Sack zu, oder?
Ja.
Gut, jetzt haben wir uns aber noch überhaupt keine schöne Verabschiedung überlegt, also ich überlasse dir das Feld.
Oh, mir fällt gerade auch ein, vielleicht sollten wir doch eine Deadline setzen für Leute, die gerne Deadlines haben.
Deadline in welcher Hinsicht?
Bis wann sie das Kapitel gelesen haben sollen, weil einige Leute...
Liest es einfach jetzt, Punkt aus. Ihr braucht eine Deadline bis morgen.
Nein, ganz böse wollen wir auch nicht sein, aber für alle Leute, die eine Deadline brauchen, eure Deadline ist der 3. Oktober. Wenn ihr das dann noch nicht gelesen habt, dann kann ich nichts versprechen.
Dann spoilern wir.
Genau.
Der 3. Oktober, was ist das? Wahrscheinlich ein Sonntag, oder?
Ja, ich habe einfach den Sonntag in ein paar Wochen genommen.
Genau, das ist nächste Woche Sonntag.
Oh, das macht gar nichts.
Genau, diese Woche ist Bundestagswahl, nächstes Wochenende, also das Wochenende 1. bis 3. ist dann auch das Tollcast-Redaktionstreffen hier. Und dann habt ihr bis Sonntag Zeit und dann muss ich mal gucken. Dann schaue ich mal, dass wir dann zeitnah die nächste Folge rausbringen. Es geht ja jetzt erstmal um die Schöpfungsgeschichte, wenn ich das, glaube ich, richtig im Kopf habe, oder?
Ja.
Wunderbar. Oder auch nicht.
sie ist wunderbar. Sie ist eigentlich der beste Teil des Silmarillions. Sie ist nur halt leider etwas biblisch.
Genau, und das ist halt so mein Problem. Als strenggläubiger Atheist ist das halt echt so mein Problem mit der ganzen Schöpfungsmystik. Fehlt mir einfach der Draht zu. Aber okay, da muss ich jetzt durch. Bringt nichts.
Kann der schon mal vorwarnen, in der Folge, die wir dann in irgendwie vielen Jahren aufnehmen werden, zu Aino Lindale, das ist wirklich das Spannendste, weil Tolkien und Theologie ist eigentlich das spannendste Thema, worüber man reden kann. Elbentheologie, mega.
Also ich würde ja sagen, spannender fände ich eher die Quantenphysik und
die String-Theory.
Quantencomputer, irgendwie so, das würde mich ja jetzt mal interessieren. Oder Steuerfachangestellte, fände ich auch super spannend. Da zählt jetzt irgendwie so die Schöpfungsgeschichte nicht wirklich zu. Aber okay, bringt nichts, gehört dazu. Irgendwoher müssen die Elben ja kommen. Und Tolkien hat wenigstens den großen Knall dann in der Hinsicht erklärt. Wir mussten es ja nicht auf unsere Welt projizieren. Gut.
Naja.
Liebe Maria, vielen lieben Dank bis hierhin. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo mich die Reise im Silmarillion hinführen wird.
Ich kann versprechen, es wird toll. Vielleicht anders toll, als ihr es erwartet, aber es wird toll.
In diesem Sinne, euch eine schöne Zeit. Wir hören uns.
Lest Tolkien.